Frau Bergel, was sagt es uns denn, dass es so viele religiöse Metaphern in der ökonomischen Rhetorik gibt?
Ja, das ist ja offensichtlich. Ne? Das ist nicht schwer festzustellen, dass die ganze Rhetorik von Schuld und Schulden und Entsühnen und Entschulden und so in der Rede über das Geld eine wichtige Rolle spielt. Aber ich finde, dass man damit eben den Zusammenhang von Religion und Finanzwelt oder Ökonomie überhaupt noch nicht untersucht hat, sondern da fängt eigentlich die Frage erst an, in welcher Weise diese Metaphern auf eine religionsgeschichtliche Ursprungserzählung von Geld oder Ökonomie verweisen. Und meiner Ansicht nach ist diese These, dass Geld die Ersatzreligion heute darstellt, führt eigentlich eher zu einer Verkennung der Herkunft des Geldes aus dem Opfer. Das fiel mir auf, als in Büchern über das Geld eine Rolle spielte, alle Rezensionen für Bass erstaunt darüber waren. Was auch zeigt, dass die Forschungen der Kulturwissenschaft um 1900 in Vergessenheit geraten sind. Aber die Kulturwissenschaft um 1900 hat sich eben intensiv mit dem Zusammenhang von Religionsgeschichte und Opfer und Geld beschäftigt. Also heiliges Geld, die Herkunft des Geldes aus dem Priesterschatz, dem Tempelschatz, sodass man die Priester auch als frühes Banksystem im Grunde genommen betrachten kann. Aber es gibt verschiedene Ursprünge. Einerseits den antiken Ursprung, das sind die Tieropfer, die in gewisser Weise dann ersetzt worden sind durch Münzopfer, was man auch sehr gut noch sehen kann auf den Münzen und vielen Symbolen. Das ist alles untersucht worden. Dann gibt es natürlich den Ursprung, der von der Ethnologie untersucht worden ist, nämlich aus dem Muschelgeld, die Entstehung aus dem Muschelgeld und aus der Kultur der Gabe, die ja keineswegs eine einseitige Schenkung ist, sondern eingebunden in ein sehr klares System auch von Hierarchien und Machtregeln. Wie überhaupt solche kultischen Ursprünge des Geldes sehr also verbunden sind mit sehr klaren Kultgesetzen auch. Das Ganze ist interessant für mich, weil aus diesem Ursprung des Geldes etwas analysierbar ist, was ich das Anökonomische nenne, was eingebunden ist in den Schein der Äquivalenz. Also das Geld scheint ja einen Äquivalententausch zu ermöglichen und wird immer verbunden eben mit der Abstraktion des Tausches und als betrachtet als ein Medium, das zwei Dinge miteinander in Beziehung setzt als äquivalent. Häufig geht es aber darum, und das wird vor allen Dingen in diesen Ursprungserzählungen deutlich, dass etwas Anökonomisches dabei durch Geld entgolten wird. Das hat Georg Simmel sehr schön herausgearbeitet in seiner Philosophie des Geldes, wo er so Wehrgeld, Brautgeld und ähnliche Dinge untersucht. Also ein getöteter Mensch zum Beispiel, für den muss nicht der Wert des Menschen entgolten werden, sondern der Wert der potenziellen Arbeitskraft, die dadurch dem Stamm verloren gegangen ist. Und das setzt sich ja in gewisser Weise fort in dem Zinsdenken.
Ich muss noch mal ganz kurz bei den Metaphern nachhaken, weil die Metaphern, die bedient werden, ja noch immer aus dieser Herkunft, sind ja sehr stark auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite sind sie ja nicht im wirklichen Wirtschaftsleben so bewusst. Also was sozusagen...
Das ist genau der Punkt. Deswegen sage ich ja, wenn man nur die Metaphern zeigt, verkennt man, was im Ursprung des Geldes aus dem Opfer drinsteckt als Problematik, die sich fortsetzt. Und ich selber bin auf diese Problematik gekommen, weil ich vor Jahren, vielen, vielen Jahren angefangen habe, mich mit dem Problem der Wiedergutmachung zu beschäftigen, wo es ja darum geht, erlittenes Leid, verlorenes Leben durch Geld zu entschädigen. Und der deutsche Name Wiedergutmachung ist interessant, weil es ist auch ein psychoanalytischer Begriff, der eben suggeriert, man könne ein Verbrechen wiedergutmachen. In der Tat geht es aber in erster Linie darum, die Täter moralisch wiedergutzumachen. Und die ganze Gesetzgebung zur Wiedergutmachung oder Restitution oder Entschädigung hat auch ständig damit zu kämpfen, dass dieser erzwungene Nachweis zwischen dem psychischen oder körperlichen Schaden und dem Erlebten im Konzentrationslager gar nicht ohne weiteres immer nachweisbar ist, weil das ist die Idee, als könne man sozusagen eine direkte Verbindung herstellen, empirisch. Aber wir haben es hier ja mit Traumatisierungen zu tun und Ähnlichem. Ich habe darüber nachgedacht, was macht das eigentlich mit den Nachkommen der Täter, wenn sie aufwachsen in einer Kultur, in der man ein Verbrechen ihrer Vorfahren durch Geld entschädigt. Und mir ist dann klar geworden, dass zum Beispiel die Art und Weise, wie gerade in Deutschland in 68 das Kapital verteufelt worden ist, offenbar irgendwie damit zu tun hat. Also mit einem phantasmatischen Begehren nach der Reinheit des Geldes.
Aber das ist ja in den Köpfen extrem stark verankert, dass mit Geld eigentlich alles bezahlbar ist. Und es ist ja auch schon fast annähernd so, oder?
Ja, darüber gibt es ja sehr schöne Untersuchungen, wie das, was man für Geld erwerben kann, sich immer mehr ausdehnt. Und das führt ja auch dazu, dass die ohnehin wachsende Schere von Arm und Reich auch noch schärfere Auswirkungen hat. Weil diejenigen, die heute verarmen, und das sind in Deutschland auch immer mehr, sind nicht nur arm, sondern weil man immer mehr bezahlen muss, haben sie auch immer weniger Zugang zu Lebensbereichen. Insofern potenziert sich das sozusagen, nicht? Durch diese Ökonomisierung oder Monetarisierung ganzer Lebensbereiche. Mir geht es darum, durch eine kulturwissenschaftliche Zugangsweise zu diesen Ursprungserzählungen ein Bewusstsein über das Anökonomische herzustellen, was in allen Finanzaktionen immer auch im Spiel ist, und die Frage stark zu machen, was wird eigentlich mit dem Rest?